Ich freue mich, hier zu sein. Und ich kann euch sagen, ich bin auch ein Stück weit nervös heute Morgen. Denn ich musste schmunzeln in der Gottesdienstvorbereitung für heute. Ich schaute nämlich auf den Plan und dachte, Mensch, hat sich das Gottesdienstteam vielleicht vertan? Der Professor Doktor der Theologie in der Moderation und der Kommunikationsmarketing-Mensch an der Predigt fand ich amüsant. Aber ich freue mich, heute Morgen zu predigen. Denn ich habe ein Thema mitgebracht, was ich mag. Und wer so in den letzten Jahren ein wenig beobachtet hat, wenn ich predige, worüber ich predige, dann hat es meistens mit diesem Thema zu tun, Nachfolge und Jüngerschaft. Und dabei ist nie die Frage, es steht nie die Frage im Raum, ob einer von uns ein Nachfolger ist, ein Jünger. Jeder von uns ist Nachfolger von jemandem oder von etwas, von einer Idee oder einer Ideologie. Und daher brauchen wir nie die Frage zu stellen, ob einer von uns ein Nachfolger ist. Wir müssen die Frage stellen, wessen Jünger wollen wir sein? Welchen Worten wollen wir vertrauen? Welchen Ideologie will ich verkörpern, will ich ausleben? Welchen Weg möchte ich beschreiten? Wer hat das Sagen in meinem Leben? Und das in jeder neuen Situation, an jedem neuen Tag, müssen wir diese Entscheidung treffen, wem folge ich nach? Die Frage ist nie, werde ich ein Nachfolger sein, sondern wem werde ich folgen? Der Text für heute Morgen, den ich mitgebracht habe, ist herausfordernd. Ich finde, der hat so alles ein Stück weit mit drin. Klare Worte, voll Drama und Tragik, aber auch Humor und Liebe und der Frage, ob es in diesem Text auch ein Happy End gibt. Unser Text ist heute Morgen Markus 10, die Verse 17 bis 31. Es geht um den reichen Jüngling und ich lade euch ein, eure Bibel mit zur Hand zu nehmen. Und während ich diese Verse vorlese, bitte ich euch, eine Sache immer im Kopf zu behalten, vor Augen zu halten. Jesus liebt diesen jungen Mann. Er schaut ihn mit liebenden Augen an und er wünscht sich, dass dieser Mann in Beziehung mit ihm hineintritt. Er wünscht sich, dass er erfüllt wird von dem, nach dem der Mann sich so sehr sehnt. Markus 10, Abvers 17. Als er weiterziehen wollte, lief ein Mann auf Jesus zu, kniete vor ihm nieder und fragte: Guter Lehrer, was soll ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Warum nennst du mich gut? Fragte Jesus. Nur Gott allein ist gut. Aber du kennst doch die Gebote. Du sollst nicht töten, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, du sollst keine falsche Aussage machen, du sollst nicht betrügen, ehre Vater und deine Mutter. Lehrer, erwiderte der Mann, alle diese Gebote habe ich seit meiner Kindheit gehalten. Da sah Jesus den Mann voller Liebe an. Eins fehlt dir noch, sagte er zu ihm. Geh und verkaufe alles, was du hast, und gib das Geld den Armen. Dann wirst du einen Schatz im Himmel haben. Danach komm und folge mir nach. Als er das hörte, verdüsterte sich das Gesicht des Mannes und er ging traurig fort, denn er war sehr reich. Jesus sah alle, die dabei standen, an und sagte dann zu seinen Jüngern, wie schwer ist es doch für Menschen, die reich sind, ins Reich Gottes zu kommen. Darüber waren sie erstaunt, aber Jesus wiederholte, meine lieben Kinder, es ist sehr schwer, ins Reich Gottes zu kommen. Eher geht ein Kamel durch ein Nadelöhr, als dass ein Reicher in Reich Gottes kommt. Die Jünger waren bestürzt. Wer kann dann überhaupt gerettet werden, fragten sie. Jesus sah sie aufmerksam an und sagte, menschlich gesehen ist es unmöglich, aber nicht für Gott. Bei Gott ist alles möglich. Da erwiderte Petrus, wir haben alles aufgegeben, um dir nachzufolgen. Und Jesus erwiderte, ich versichere euch, jeder, der Haus oder Brüder oder Schwestern oder Mutter oder Vater oder Kinder oder Besitz um meiner Willen und um der guten Botschaft Willen aufgegeben hat, wird jetzt in dieser Zeit alles hundertfach zurückgehalten, Häuser, Brüder, Schwestern, Mütter, Kinder und Besitz, wenn auch mitten unter Verfolgung. Und in der künftigen Welt wird er das ewige Leben haben. Doch viele, die jetzt wichtig zu sein scheinen, werden dann die geringsten sein und die, die hier ganz unbedeutend sind, werden dort die wichtigsten sein. Diese Geschichte hat eine gewisse Tragik, finde ich. Der Weg des jungen Mannes hat so gut gestartet. Das Lukas-Evangelium, da steht die Geschichte auch, er beschreibt ihn als einen führenden Mann des jüdischen Volkes. Er gehörte zur Elite. Markus berichtet, dass er auf Jesus zulief. Er rannte auf ihn zu. Eine in dieser Kultur doch recht unwürdige Handlung. Keiner aus seiner Gesellschaftsschicht käme auf die Idee, das zu tun, öffentlich zu rennen, egal welcher Grund vorliegt. Nichts hat diesen Mann aufgehalten, um zu Jesus zu kommen, um mit ihm zu sprechen. Aber hier war sie, seine Chance, dass er mit ihm reden konnte, von dem Mann, von dem er schon so viel mitbekommen hat. Und dazu war er nicht bereit, das zu verpassen. Daheim ist ihm auch diese gesellschaftliche Etikette, die Norm egal. Und er rannte auf Jesus zu und dann noch schlimmer, er kniete sich vor ihm nieder. Das machte ein Jude nicht. Man kniete nicht vor Menschen nieder, man kniete, wenn, nur vor Gott. Ihm war klar, dass dieser Lehrer was Besonderes war. Er weiß, keiner hat solche Reden gehalten wie er. Und er weiß, dass Jesus in der Lage ist, ihm die Antwort zu geben, und kniet sich in den Staub der Straße und spricht Jesus mit den Worten an, gut. Das war ungewöhnlich, skurril, ihn mit solchen Worten anzusprechen. Keine normale Art. Aber Jesus unterbrach ihn an dieser Stelle im Text umgehend mit der Frage, warum nennst du mich gut? Nur Gott allein ist gut. Guter Lehrer. Der reiche Mann hatte etwas in Jesus erkannt, das diesen Titel in seinen Augen gerechtfertigt hat und Respekt zum Ausdruck bringt. Auf seinen Knien vor Jesus stellt er so diese existenzielle Frage. Und ich glaube, es ist eine zeitlose Frage, die uns durch alle Zeiten hinweg bewegt hat. Guter Lehrer, was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Was für eine Frage. Keine lange Umschreibung, kein philosophischer Vorklang, sondern direkt klar hinaus. Was muss ich tun, um das ewige Leben zu erhalten? Der junge Mann, der hatte alles. Der hatte auch eine Top-Kombination, wie ich finde. Der war jung und reich. Der konnte sich alles leisten, war gesellschaftlich angesehen und er hatte alles im Überfluss. Aber offensichtlich fehlte ihm etwas. Er fühlte sich unerfüllt. Und was mich besonders an diesem Mann beeindruckt ist, der hat Courage, der hat Mut, weil er erkennt das selbst, er gesteht sich das selbst ein und rennt zu Jesus und spricht ihn daraufhin an. Ich vermute, ich weiß es nicht, dass der Mann Jesus hat selbst sprechen gehört, dass er vielleicht in der Synagoge war, ihn gehört hat oder dass er Berichte von Jesus gehört hat, von seinem Reden und Tun. Und so wusste er, dass er einer der Top-Speaker war, wenn es um das Thema ging, der Ewigkeit. Ewiges Leben in Gemeinschaft mit Gott, in Gottes Königreich. Nicht nur ein Leben, das nicht endet, sondern ein Leben in Gemeinschaft mit demjenigen, der das schenkt, mit Gott. Leben durch Jesus, Leben mit Jesus, Leben durch den, der verheißen hat, es zu schenken, wenn wir ihm nachfolgen. Was für ein Beginn einer Geschichte. Der Mann rannte zu Jesus, er kniete sich nieder vor ihm, er spricht ihn mit diesem respektvollen Titel an, guter Lehrer, und stellt dann diese von Sehnsucht erfüllte Frage, was muss ich tun, um ewiges Leben zu erhalten? Jesus heißt den Mann willkommen. Er reagiert auf ihn mit Liebe und einer Ernsthaftigkeit. Ich glaube, dass diese eingehende Frage von Jesus viele Menschen verwirrt hat. Warum nennst du mich gut? Nur Gott allein ist gut. Hat Jesus den Titel an dieser Stelle für sich selbst verneint? Will er dem Mann mitteilen, dass er selbst nicht gut ist? Dass nur Gott selbst gut ist und so genannt werden darf? Ich glaube nicht. Ich glaube, dass Jesus hier den Mann direkt zu Anfang unterbrochen hat, um ihn auf einen speziellen Punkt ganz tief in seinem Herzen hinzuweisen, damit der Mann selbst nochmal nachdenkt, wie habe ich Jesus eigentlich gerade angesprochen? Warum nennst du mich gut? Warum rennst du zu mir hin? Warum kniest du dich nieder vor mir? Glaubst du wirklich, dass ich gut bin? So gut wie Gott? Glaubst du, dass ich so gut bin wie Gott selbst, dass ich das bin? Wenn du wirklich denkst, dass ich gut bin, bist du auch wirklich bereit, mir zuzuhören und meinen Worten zu folgen? Glaubst du meinen guten Worten so sehr, dass du auch bereit bist, diesen guten Worten zu folgen, was auch immer ich dir sagen werde? Ich glaube, darum ging's. Glaubst du, dass Jesus gut ist? Glaubst du wirklich, dass er gut genug ist, dass du, egal was er auch sagt, das tust, was er dir Gutes zu sagen hat? Jesus fährt fort und beantwortet die Frage. Aber du kennst doch die Gebote. Du sollst nicht töten, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, du sollst keine Falschaussage machen, du sollst nicht betrügen, ehre deinen Vater und deine Mutter. Der Mann, wahrscheinlich immer noch kniend vor Jesus, antwortet: Alle diese Gebote habe ich seit meiner Kindheit gehalten. Wirklich? Ich sage euch ganz ehrlich, wäre ich Jesus, hätte ich gedacht, oh, wow, wow, schon wieder so ein Typ, der in der Selbstwahrnehmung einige Probleme hat. Aber gut, ich zieh's durch. Jesus ist da anders als ich. Kann ich von lernen. Jesus schaut ihn an, voller Liebe, und sagt ihm dann: Eins fehlt dir noch. Geh und verkaufe alles, was du hast, und gib das Geld den Armen. Danach komm und folge mir nach. Was für ein Drama. Der Mann, der war so richtig reich. Das hätte wochenlang gedauert, diesen Reichtum zu veräußern. Ich sehe das schon, ne? Wer soll eigentlich jetzt was erhalten? Wie viel soll der erhalten? Einen Garagenverkauf nach dem anderen. Dann ständig die Diskussion bei eBay Kleinanzeigen, dass die Typen ihm schreiben, aber nicht kommen, um da Sachen abzuholen. Das wäre ein ewiger Prozess gewesen. Geh und verkaufe alles, was du hast, und gib das Geld den Armen. Danach komm und folge mir nach. Jesus hat seinen Anspruch an uns Menschen nie irgendwie seicht oder so in Kissen eingepackt und gewickelt formuliert. Jesus hat nie uns irgendwas vorgehalten oder betrogen. Er hat niemanden in die Nachfolge gerufen, ohne die Bedingungen zu nennen. Die AGBs der Nachfolge. Er hat den Preis genannt. Die Vertragsbestandteile sind immer bei Jesus dabei gewesen. Aber ich glaube, es ist ganz wichtig, hier in diesem Text zu sehen, dass die eigentliche Antwort an diesen reichen jungen Mann lautet: Komm, folge mir nach. Was muss ich tun, um das ewige Leben zu erhalten? Komm und folge mir nach. Der Kern der Antwort ist schlicht und einfach: Komm, folge mir nach. Das ist alles. Keine Theorie, sondern einfache, klare Praxis. Steh auf, geselle dich zu den anderen Jüngern, stell dich hinten mit dabei und folge mir nach. Vielleicht wäre das die Chance auf den 13. Jünger in der Bibel gewesen, ich weiß es nicht. Jesus sagte im Johannesevangelium Kapitel 12: Wer mir dienen will, der folge mir nach, und da, wo ich bin, da soll mein Diener auch sein. Und mein Vater im Himmel wird ihn ehren. Folge mir. Mir. Jesus ruft diesen Mann zu sich selbst. In eine Beziehung wird der Mann hineingerufen. Der Mann wollte wissen: Wie kann ich ewiges Leben erlangen? Und hier ist die Antwort: Indem er Jesus nachfolgt und in Beziehung mit ihm lebt. Es gibt nur eine Sache zu tun: Komm, folge mir nach. Wenn ich das so runterkürze in diesem Text, stellt sich vielleicht der eine oder andere und ich mir auch die unweigerliche Frage: Warum führt Jesus das Gespräch an dieser Stelle fort? Warum redet er über die Gebote? Warum möchte er, dass der Mann alles aufgibt? Ich glaube, dafür gibt es verschiedene Gründe. Jesus wollte, dass der Mann versteht, dass Nachfolge den Gehorsam gegenüber dem Gesetz mit einschließt an dieser Stelle. Das ist wichtig zu verstehen. Denn wenn wir in unserer Zeit diese unendliche Gnade Gottes, die wird manchmal so ausgelegt, dass das Gesetz dazu im Widerspruch steht. Aber Jesus bestätigt an dieser Stelle erneut das Gesetz, das vor so langer Zeit Mose überreicht wurde. Jesus macht nicht, was andere versuchen zu tun. Er zieht keinen Graben zwischen dem Evangelium der Gnade und dem Gesetz. Dem guten Lehrer zu folgen, Teil von Gottes Königreich zu sein, ewig in dieser Gemeinschaft mit Jesus zu sein, zeigt sich im Gehorsam gegenüber den Geboten. Ich erinnere mich, was Jesus am Anfang der Bergpredigt geschrieben hat. Ich bin nicht gekommen, um das Gesetz zu erfüllen, die Schriften der Propheten abzuschaffen. Um das Gesetz oder die Schriften der Propheten abzuschaffen. Im Gegenteil, ich bin gekommen, um sie zu erfüllen. Dem guten Lehrer zu folgen, Teil von Gottes Königreich zu sein, ewig in der Gemeinschaft mit Jesus zu sein, bedeutet, dass wir uns nach seinen Geboten richten wollen. Ich glaube, es gibt noch einen wichtigeren Grund, dass er ihn daran erinnert. Und das ist die Tatsache, dass das Gesetz selbst zum Gesetzgeber führt. Das Einhalten der Gebote zieht uns zu demjenigen hin, der die Gebote verfasst hat. Das Gesetz ruft uns in eine Beziehung zu Gott selbst, dem Verfasser, und hört nicht auf in dem geschriebenen Text. Und das war das, was der junge Mann vermisste. Diese Beziehung. Wie reagiert der junge Mann? Alle diese Gebote habe ich seit meiner Kindheit gehalten. Ich glaube, das hat er da gesagt, bin aber mal so mutig, ihm das etwas ausführlicher in den Mund zu legen. Ich habe versucht, das Gesetz mein ganzes Leben lang zu halten, aber ich bin unerfüllt und ich vermisse etwas. Deswegen renne ich zu dir. Der Mann lebte diese äußerliche Form des Lebens mit Gott, aber er lebte nicht diese wahre, zutiefst erfüllendes Leben mit Gott. Er machte alles, was das Gesetz von ihm forderte, aber er vermisste diese tiefe, die lebendige und dynamische Beziehung zu Gott. Bevor Jesus ihn auffordert, ihm nachzufolgen, erinnert er ihn an die Gebote. Nachfolge bedeutet, dem Gesetz zu gehorchen. Jesus nachzufolgen bedeutet, den Sinn der Gebote zu verstehen und in eine Beziehung zu Jesus selbst zu treten. Eins fehlt dir noch, sagt er zu ihm. Geh und verkaufe alles, was du hast, und gib das Geld den Armen, dann wirst du einen Schatz im Himmel haben, danach kommen und folge mir nach. Wenn der Kern der Antwort auf die Frage ist, komm, folge mir nach, warum der Aufruf, verkaufe alles und gib es den Armen? Ich glaube, Jesus wollte ihm helfen zu sehen, dass er die Gebote nicht eingehalten hat. Nirgends im Gesetz sind wir aufgerufen, alles zu verkaufen, aber wir sind aufgerufen, die Bedürftigen in den Blick zu nehmen. Der Auftrag, sich um die Bedürftigen zu kümmern, lesen wir in der Bibel wie in roten Faden hindurch. Der junge, reiche Mann hat vermutlich niemanden getötet, hat nicht seine Ehe gebrochen, hat nicht gestohlen, nicht gelogen, nicht betrogen, aber er hat seinen Reichtum und seinen Wohlstand für sich behalten, was bedeutet, dass er das Gesetz "Liebe deinen Nächsten wie dich selbst" nicht gehalten hat. Und das war der Grund, ein Grund, warum er so unerfüllt war. Das Leben ist nicht erfüllt von Haben und Nehmen, sondern durch Geben und Teilen. Und das insbesondere mit den Bedürftigen in unserer Gesellschaft. Der junge Mann lebte für sich selbst und war den Geboten gegenüber nicht gehorsam. Jesus brachte dieses Thema mit ein, damit der junge Mann verstand, was Nachfolge bedeutet, welchen Preis das mit hat, seinen Nächsten mit in den Blick zu nehmen, Verantwortung zu übernehmen für die Bedürftigen der Gesellschaft. Jesus ruft den Mann auf, alles zu verkaufen und den Armen zu geben. Und hier, glaube ich, liegt das Kernproblem des Mannes. Der Reichtum des Mannes stand ihm selbst im Weg. Es versperrte ihm den Weg. Sein Geld, sein Reichtum, sein Wohlstand war das Fundament seiner Sicherheit und seiner Identität. Sein Hab und Gut wurde zu seinem Gott. Und dieser Gott bestimmte sein Leben. Und allen war klar, früh oder später werden diese Ansprüche in Konflikt geraten mit den Ansprüchen, die Jesus an ein Leben in der Nachfolge hat. Der Mann würde nicht in der Lage sein, Jesus zu folgen, ohne sich von seinem Reichtum zu lösen. Wie kann es möglich sein, einem neuen Herrn zu folgen, wenn er im Herzen noch einen anderen Herrn folgt? Es gibt nur einen Weg, das ewige Leben zu bekommen. Komm, folge mir nach. Jesus konnte diesem Mann in sein Herz schauen Und er konnte sehen, dass da etwas im Weg liegt. Eine Sache. Und sie musste aus dem Weg geräumt werden. Und Jesus liebte diesen jungen Mann. Wir können es in seinen Augen sehen. Und Jesus wusste, dass der junge Mann ihm nicht nachfolgen kann, wenn er sich nicht vorher von seinem falschen Gott, seinem Reichtum löst. Jesus musste das sagen in aller Deutlichkeit, um diesen jungen Mann mitzunehmen, zu retten. Eins fehlt dir noch, sagte er zu ihm. Geh und verkaufe alles, was du hast, und gib das Geld den Armen, dann wirst du einen Schatz im Himmel haben. Danach komm und folge mir nach. Stellt sich die Frage für mich, ruft der gute Lehrer jeden dazu auf, der das ewige Leben erhalten möchte, alles zu verkaufen und den Armen zu geben? Viele, die Jesus nachfolgen, kommen zu dieser Antwort. Ich liebe ja Petrus in diesem Text. Ja, Jesus beschreibt, wie schwierig das ist. Und der Erste, der sich meldet, Petrus, wir haben das alles getan. Ja, klare Aussage, erstmal, das muss gesagt werden. Und er sagt es, wir haben alles aufgegeben, um dir nachzufolgen. Und wenn wir in die Bibel sehen, dann sehen wir, dass Gott ihn versorgt hat. Hat Jesus jeden dazu aufgerufen, alles zu verkaufen? Nein, das ist kein Grundsatz. Aber er sagt es in dieser einen Begegnung dem reichen Jüngling. Ich erinnere mich an Zachäus. Hat ja so eine Begebenheit mit Jesus gehabt, musste was ändern in seinem Leben. Und er hat die Hälfte seines Besitzes den Armen gegeben. Und Jesus sagt dazu im Text später, heute hat dieses Haus Rettung erfahren. Und so glaube ich, dass es Jesus nicht um die Aufgabe seines vollständigen Besitzes geht. Und er sagt ihm auch nicht an dieser Stelle, was ich schön finde, hör auf, Steuereintreiber zu sein. Gott befiehlt nicht, dass wir alles verkaufen sollen oder legt es fest, aber er ruft uns alle dazu auf, unseren Reichtum für ihn und für sein Königreich, für seine Sache einzusetzen. Wie könnte das auch anders sein? Unsere Häuser, Wohnungen zu gebrauchen für seine Ziele, für Hausgottesdienste, Jesus zu erlauben, die Gästeliste zu schreiben und zu bestimmen, unsere Autos, Computer, Smartphones, Bankkonten und Fähigkeiten für seine Ziele einzusetzen? Wie könnte das anders sein? Guter Lehrer, was muss ich tun, um das ewige Leben zu erhalten? Komm, folge mir nach. Es gibt nur eine Sache zu tun, das ewige Leben zu erhalten. Komm und folge mir nach. Schließe dich mir an und lass alles weg, das sich zwischen dich und mich setzt. Und lass es los und lass uns gemeinsam losgehen. Ich glaube, wir wissen, Wohlstand ist nicht das einzige Hindernis. Für einige von uns ist es vielleicht der persönliche Ehrgeiz, den wir haben. Und Jesus sagt zu uns, eins fehlt dir noch, eine Sache ist da noch. Du musst deinen Wunsch aufgeben, ständig die Nummer eins im Leben zu sein. Komm und folge mir nach. Für manch einen anderen ist es vielleicht die Zugehörigkeit zu einem Verein, zu einer Organisation oder einer Partei, die im Weg steht, weil diese Werte und Ideale nicht mit in Einklang stehen, nicht synchron laufen mit dem, was Jesus möchte. Und er sagt zu dir, da ist diese eine Sache. Du kannst nicht beides haben. Beende deine Mitgliedschaft, komm und folge mir nach. Für manche von uns ist es vielleicht der Stolz und der Trotz, jemanden zu vergeben. Und Jesus sagt zu uns, da ist noch diese eine Sache. Du musst dich entscheiden zu vergeben, dieser Person, die dich verletzt hat. Komm und folge mir nach. Für manche von uns ist es die Beschäftigung mit Dingen, vielmehr mit Menschen, die wir verloren haben. Und Jesus sagt, da ist noch diese eine Sache. Ich weiß, dass dein Verlust dir fehlt, dass es schmerzt, unglaublich schmerzt. Aber bitte öffne dich mir, denn ich möchte dich erfüllen, ich möchte dich trösten. Komm und folge mir nach. Für manche von uns ist es unser Gottesbild, die Art und Weise, wie wir den Vater sehen. Vielleicht geprägt durch eine schmerzhafte Erfahrung mit unserem irdischen Vater. Und Jesus sagt, da ist diese eine Sache. lass nicht deine Erfahrung, dein Gottesbild formen, sondern lass mich es tun, den Sohn Gottes. Lass mich dir zeigen, wie der Vater wirklich ist. Komm und folge mir nach an sein Herz. Für manche von uns ist es die Beziehung, in der wir stehen, von der wir genau wissen, dass sie Gott nicht gefällt. Und Jesus sagt, hey, da hast du diese eine Sache, gib die Beziehung auf, akzeptiere den Preis dafür und komm und folge mir nach. Und wieder für andere von uns sind es unsere Süchte und Abhängigkeiten. Und damit meine ich nicht nur Alkohol, sondern es gibt so viel mehr, was uns in Abhängigkeit hineinzieht. Ein Weg, der uns glauben lässt, dass wir so durch dieses Ersatzgut die Leere in unserem Herzen füllen könnten. Und Jesus sagt, eins fehlt dir noch, da ist diese eine Sache. Gestehe dir ein, dass du gefangen bist. Gestehe dir ein, dass du machtlos bist, dich zu befreien. Nenne mir deinen Schmerz. Sag mir, was in deinem Herzen los ist und ich werde dir darin in der Liebe begegnen. Komm und folge mir nach. Jesus will uns. Er will mit uns die Ewigkeit verbringen. Kannst du die Liebe in seinen Augen sehen? Für dich? In dieser Liebe schaut er dich an. Und er schaut auf diese eine Sache. Diese eine Sache, die vielleicht dort bei dir der Nachfolge im Weg steht. Und Jesus ruft uns auf, lass los, komm und folge mir nach. In Vers 22 lesen wir dann weiter. Als der junge Mann das hörte, verdüsterte sich das Gesicht des Mannes und er ging traurig fort, denn er war sehr reich. Was für eine tragische Geschichte. Der Mann ist so gut gestartet. Der rannte zu Jesus hin, er kniete sich nieder, er nannte ihn gut, weil er der Einzige war, der wirklich gut ist und der ihm das wirklich Gute sagen konnte für sein Leben, was er Gutes tun soll. Und ich bin überzeugt, der Mann konnte das Gute in den Augen von Jesus sehen. Wäre das ein Hollywood-Film, ich würde mitfiebern. Ich fiebe auch hier mit. Am liebsten würde ich rufen und sagen, du bist ziemlich nah dran, Typ. Dreh dich nicht um, geh nicht weg. Jesus liebt dich so sehr, der hat alles für dich gegeben. Bitte, bitte, sag ihm diese eine Sache. Sag ihm das, was du nicht schaffst. Davor, wo du deine Ängste, nenn ihm doch einfach, wie es in dir aussieht. Und Jesus wird dich verstehen. Er wird dir helfen, in dieser unendlichen Gnade, die er hat, loszulassen. Aber bitte geht nicht. Bitte, bitte geh nicht weg. Aber er tat es. Er ging weg von dem Mann, der ihm alles geben konnte, wonach er sich so sehr sehnte. Er ging traurig weg und ich glaube, er verließ in dieser Situation noch einen deutlich traurigeren, guten Lehrer, Jesus. Gott, der uns erschaffen hat, wurde einer von uns und er hat sein Leben für uns gegeben, damit wir alle hier leben können. Er legte alles, absolut alles, für uns ans Kreuz hin, damit wir in diese Beziehung mit ihm eintreten können. Und das für immer und für ewig. Er hat alles für uns gegeben. Und nach nichts weniger fragt er uns. Er will alles von uns. Alles, was wir sind, alles, was wir haben, alles, was wir waren, alles, was wir mal sein werden, alles, was uns scheinbare Sicherheit verspricht und auch all unsere Zweifel, unsere Sorgen, unseren Frust, unsere Ängste, und unseren Stolz. Und Jesus wird nicht zufrieden sein, bis er das alles hat, bis wir mit ganzem Herzen bei ihm sind und hinter uns, sich selbst hinter ihm einordnen und ihm folgen. Das ist alles, was er will. Komm und folge mir nach. Ich möchte dich heute Morgen einladen, mutig zu sein, wie der junge Mann, ehrlich zu sein. Und genau das zu tun, diese eine Sache in deinem Leben Gott hinzulegen und ihm nachzufolgen, nicht wegzugehen, sie Jesus hinzugeben, denn er ist der gute Lehrer. Ich möchte noch beten. Gott, ich danke dir, dass du wirklich gut bist. Ich danke dir, dass du alles für uns gegeben hast und dass du uns nachgehst in jede Situation unseres Lebens hinein. Und ich danke dir, dass du immer Zeit für uns hast und dass du uns annimmst und dass du uns ernst nimmst mit all dem, womit wir zu dir kommen. Und oft steht da die eine Sache zwischen uns. Und damit kommen wir zu dir und bitten dich, dass du uns hilfst, sie aus dem Weg zu räumen, weil es manchmal so schwer ist für uns Menschen. Bitte helf uns, das aus dem Weg zu räumen, dass wir in eine vollkommene gute Nachfolge hineintreten und das Leben erleben, was du versprochen hast. Voller Freude, voller Dynamik, dir nachzufolgen und zu wissen, dass du gut bist. Du bist gut, Herr, und dafür loben und preisen wir dich und geben unser Leben in deine Hände. Amen.